Wir hören den Predigttext, Psalm 97. Der Herr ist König, des freue sich das Erdreich, und seien fröhlich die Inseln, so viel ihrer sind. Wolken und Dunkel sind um ihn her, Gerechtigkeit und Gericht sind seines Thrones Stütze. Feuer geht vor ihm her und verzehrt ringsum seine Feinde. Seine Blitze erleuchten den Erdkreis, das Erdreich sieht es und erschrickt. Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem Herrn, vor dem Herrscher der ganzen Erde. Die Himmel verkündigen seine Gerechtigkeit und seine Herrlichkeit sehen alle Völker. Schämen sollen sich alle, die den Bildern dienen und sich der Götzen rühmen. Betet ihn an, alle Götter. Zion hört es und ist froh, und die Töchter Juda sind fröhlich, weil du, Herr, regierest. Denn du, Herr, bist der Höchste über allen Landen, du bist hoch erhöht über alle Götter. Die ihr den Herrn liebet, hasset das Arge. Der Herr bewahrt die Seelen seiner Heiligen, aus der Hand der Gottlosen wird er sie erretten. Dem Gerechten muss das Licht immer wieder aufgehen, und Freude den frommen Herzen. Ihr Gerechten, freut euch des Herrn und danket ihm und preiset seinen heiligen Namen. Wir nehmen unser grünes Liederbuch zur Hand und schlagen das Lied Nummer 18 auf. Und nach dem Gebet singen wir daraus die Verse 1, 2 und 7. Und wer kann, den darf ich bitten, zum Gebet und zum Lied aufzustehen. Herr Jesus Christus, du bist König immer und ewig. Du hast alles in deiner Hand und dir entgleitet nichts. Und so kommen wir an diesem Morgen zu dir. Wir danken dir für dein Durchtragen in der vergangenen Woche durch Höhen und Tiefen. Und an diesem Morgen bitten wir dich, dass du uns durch dein Wort ganz neu ausrichtest. Lass uns mit dir den Weg im Gehorsam gehen, den du für uns vorbereitet hast. Wir bitten für deine Gemeinde weltweit, besonders für die, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden, dass sie in besonderer Weise deine Gegenwart erfahren. Wir bitten gemäß deinem Wort für unsere Obrigkeit, schenke Ehrfurcht vor dir und Weisheit zum Regieren. Wir bitten für dein Volk Israel und danken dir, dass sie einmal dich als ihren Messias erkennen werden. Und wir beten jetzt auch für unser Volk und Land. Schenk doch noch einmal einen Aufbruch der Erweckung, dass Menschen sich aufmachen und dich als ihren Retter und Herrn annehmen. So bringen wir dir alle Gottlosigkeit und bitten dich, dass wir als Gemeinde Jesu ein klares Zeugnis für dich sein dürfen. Gebrauche auch die geplante Evangelisation im kommenden Jahr dazu. Und Vater, wir bitten dich, dass du Menschen vorbereitest und zu Jesus ziehst. Und nun danken wir dir für deinen Boten, Andreas Schäfer. Gebrauche ihn, uns dein Wort in Vollmacht zu verkündigen. Amen.
Eigentlich so unser erster Eindruck beim Lesen, beim Hören des 97. Psalms, eigentlich ein recht schöner Psalm, so im Gesamteindruck. Es ist ein positiver Psalm mit einem positiven Grundtenor, mit einem schönen, gewichtigen Thema, dem Thema der universalen Königsherrschaft unseres Gottes und den dazugehörigen Folgen, die das hat, wenn es diese universale Königsherrschaft Gottes gibt, dass da Gerechtigkeit herrscht, dass es da zum Gericht kommt, dass da alle anderen Götter, Götzen und Gottheiten entthront werden, dass es eine umfassende Rettung geben wird. Ein richtig schöner Psalm, wenn man den so liest und hört. Und man kann ja die einzelnen Fragmente da auf sich wirken lassen, die wir so miteinander gelesen und jetzt ja auch vor uns haben. Er gehört ja mit in diese Serie hinein, die wir im Psalter da haben. Das ist diese Serie, die seit dem 93. Psalm uns ja beschäftigt, der sogenannten Königspsalmen, Jahwe-Königspsalmen. Psalmen, die alle irgendwo in ihren Texten ganz betont dieses Sätzchen drin haben, der Herr ist König. Das war im 93. so, im 95., im 96., das wird auch im 98. und im 99. Das heißt, eine ganze Gruppe von Psalmen trägt das als prägendes Motiv, Gott ist König. Und dieses große Thema im Alten Testament über das Königsein Gottes ist ja natürlich das Thema, was im Neuen Testament noch einmal eine besondere Gewichtung und Bedeutung bekommt, weil wir ja wissen, dass dann der Messias, dass dann Jesus mit der Botschaft aufgetreten ist, die Königsherrschaft ist nahe herbeigekommen. Das war das Hauptpredigtmotiv von Jesus. Und das Besondere war nun, dass das, was wir im Alten Testament verbunden haben mit Gott, dass er, Jahwe, dass er der Herr, der König ist, dass das jetzt in einer Identität gesehen wird mit dem Messias, mit dem Sohn Gottes, mit Jesus. Und dass wir nun das wissen, dass nun Sacharja 9 wahr wird. Dein König kommt zu dir. Und dieses Dein König hat einen Namen. Das ist jetzt Jesus, der jetzt als dieser König hereinkommt in diese Welt. Dass er auf diese Welt gekommen ist, dass der neugeborene König da ist, das Weihnachtsfest. Und dass jetzt dieser König die Dornenkrone auf seinem Haupt trägt und an das Kreuz geht, das Lamm Gottes wird. Und dass er nachher das siegreiche Lamm ist, das auf dem Thron sitzt. Das alles hat mit dieser Königskraft und diesem Königsbild zu tun. Deswegen erfahren wir dann noch, um am Ende das noch zu sagen, dass in Offenbarung 19 bei der Wiederkunft von Jesus Christus und er da auf diesem weißen Pferd einhergeht, es dann heißt, der da auf diesem weißen Pferd ist, das ist der König aller Könige und der Herr aller Herren. Dann hat das Ganze von diesen Königspsalmen aus dem Alten Testament seinen ganz besonderen Höhepunkt erreicht. Dass dann 1. Korinther 15 es von diesem König heißt, dass wenn alle Herrschaft ihm untertan sein wird, dass er dann alle Herrschaft, alle Königsherrschaft übergibt dem Vater, auf dass dann alles in allem sei, das setzt für uns dann durch dann der heilsgeschichtlichen Perspektive nochmal ein ganz besonderes Schlusszeichen auf. Ja, wir haben diese wunderschönen Königspsalmen im Alten Testament und sie sind uns etwas Wichtiges und Kostbares und ganz, ganz viele Lieder, die wir miteinander in der Jesus-Tradition singen, ehren ihn ja als diesen König. Heute Morgen haben wir schon gemeinsam in der Gebetszeit mit diesem großen Choral begonnen. Jesus Christus herrscht als König. Ganz klar, wunderbar, erster Eindruck, absolut positiv. Aber Sie ahnen schon, wie ich das formuliere, dass da so ein kleines Fragezeichen hineinkommt. Denn bei einem weiteren Lesen, bei einem weiteren Wahrnehmen des Textes, einem Aufnehmen dessen, was da uns gesagt wird, gerät man ja in einen zunehmend diffusen Eindruck. Nein, nicht über das Grundsätzliche, sondern der diffuse Eindruck gerät dadurch oder entsteht dadurch, dass wir ein bisschen ins Schwimmen kommen, dass wir ein bisschen ins eine Pendelbewegung hineinkommen. Und das könnte jetzt schon passiert sein beim Vorlesen des Bibeltextes. Je nachdem nämlich, was für eine Übersetzung Sie vor sich haben, haben Sie vielleicht ein bisschen gestaunt, weil das bei Ihnen in Ihren Bibeltexten teilweise anders steht. Was steht denn da anders? Da stehen die Tempi, die Zeiten ein bisschen anders. In diesem Text erleben wir etwas ganz Eigenartiges, nämlich dass es eine ganze Reihe von Übersetzungsvarianten gibt, wo wir jetzt nicht mehr sicher sind bei uns im deutschen Kontext, ja was jetzt? Ist das eine Aussage, die in der Vergangenheit gesetzt ist, also als etwas, was schon ist, schon gewesen ist, schon immer da war? Ist es eine Aussage der Gegenwart, was jetzt gerade gilt, der Herr ist König, heißt zum Beispiel in der Luther-Übersetzung im Psalm 97, oder ist es eine zukünftige Aussage, müssten wir übersetzen, der Herr wird König sein. Und je nachdem fangen wir an zu rudern in unseren Übersetzungen und haben da mal eine Vergangenheit, mal eine Gegenwart, mal eine Zukunftsbezeichnung, mal geht's auch durcheinander, wir wechseln in den Versen. Und wir, die wir sehr stark an die Zeitachse gewöhnt sind, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, wir fangen an zu schwimmen. Wir fangen noch mehr an zu schwimmen, wenn wir auch noch merken, wie es dann in der theologischen Sprache heißt, ob wir manche Worte als eine Seinsaussage
übersetzen sollen, das ist so, oder als eine Sollensaussage, als eine Aufforderung, als ein Wunsch, als eine Bitte. Also heißt es, der Herr soll König sein oder der Herr möge König sein oder der Herr ist König oder wird König oder ist schon immer König gewesen. Merken Sie, da fängt es ein bisschen an zu rudern. Und deswegen versuchen die Ausleger ein bisschen, wenn sie in den Sumpf der Tempi geraten, ein bisschen noch zu gucken, wo haben wir denn einen festen Ankerpunkt? Wo machen wir denn das Ganze jetzt fest? In einer Welt der Vergangenheit, einer Welt jenseitig, müssen wir es historisieren, müssen wir irgendeine Zeit in der Geschichte Israels suchen, wo das richtig passt, wo ein irdischer König das von sich aus sagen kann. Ist es das Perfekt der Tatsächlichkeit? Ist das immer alles schon geschehen? Also ich höre auf, wir eiern so ein bisschen herum, was die Zeitachse betrifft in diesem Psalm. Ist er König? Wird er König? War er König? Das ist das, was uns ein wenig bewegt. Und dann machen wir eine weitere Beobachtung. Die weitere Beobachtung ist, wenn Sie in Ihren Bibeltext hineingucken, nein, nicht in den abgedruckten, da haben Sie jetzt ein Minuszeichen, da ist das nicht drin, aber in Ihren wirklichen Bibeltext, den Sie ja meistens dabei haben, dann ist in diesem Bibeltext, den Sie ja meistens dabei haben, dann ist da normalerweise in Ihren Bibeltexten Parallelstellen angegeben. Und natürlich entdecken wir beim Psalm 97, das ist ja Wahnsinn, das sind ja unglaublich viele Parallelstellen. Ganz, ganz viele Parallelstellen. Das haben natürlich nicht erst wir entdeckt. Das haben wir immer schon entdeckt, dass der 97. Psalm, wie heißt es, lauter Nachklänge der älteren Literatur enthält. Oder noch deutlicher, das sind ja nur Versatzstücke. Das heißt, wir entdecken plötzlich, der ganze 97. Psalm hat ja Anklänge, die wir an anderen Stellen der Bibel schon wiederfinden. Und wenn Sie jetzt mal so ein bisschen bibelkundig da durchgehen, dann werden Sie einmal durch das ganze Alte Testament gejagt. Das heißt, zum einen kommen da zum Beispiel Passagen vor, die kennen wir aus der Roten Meer Lobpreisung des Mose. Da sind Dinge drin, die hat der Mose damals in 2. Mose 15 schon gesagt, denn du, Herr, bist der Höchste über alle Lande, du bist hoch erhöht über alle Götter, ist so ein Stück des Lobpreises nach dem Durchzug durch das Rote Meer. Oder wir haben eine Passage, die kommt vor, als wir da die Marschierung durch den Jordan erlebten mit dem Josua. Da wird eben der lebendige Gott auch schon gepriesen als der Herrscher der ganzen Erde. Oder wir haben ein Stück, das wir zum Beispiel aus dem berühmten Habakuk-Psalm, Psalm 3, miteinander kennen. Wir haben natürlich diese eigenartigen Beschreibungen, dass es eine kosmologische, eine meteorologische Auffälligkeit gibt. Und das Phänomen kennen wir insbesondere bei der großen Sinai-Offenbarung. Wir haben Passagen, die kommen nachher in Jesaja 24 in der sogenannten Jesaja-Apokalypse vor. Wir haben Textpassagen, die kommen aus dem Psalm, im Psalm 18 vor. Der ganze Schluss 10, 11, 12 ist voll von Versatzstücken. Das heißt, überall Erinnerungsstücke von Texten, die schon gesagt wurden. Man kann es negativ sagen, das ist ja gar nicht originell. Das ist ja alles nur schon gesagt. Man kann es schon positiv erahnen, das ist so gewollt. Ganz bewusst gewollt von dem uns unbekannten Autor dieses 97. Psalms, dass der in den Schatz hineingreift, der vorliegt, und in diesen Schatz hineingreift, greift er in die Fülle und nimmt aus der Fülle das, was uns hier im 97. Psalm wieder neu präsentiert. Das ist das eine, was uns auffällt. Das andere, was uns natürlich auffällt, wenn man diesen Psalm liest, ist, dass dieser Psalm, dass es dem Psalm gelingt, mit seinen für damalige Welt einfachen Mitteln, gelingt uns, in die Realität dieser Königsherrschaft mit hineinzunehmen. Es wird so beschrieben, dass wir im Grunde genommen gerade mitten mit drin stehen. Wir sind mittendrin, das heißt, das Ereignis wird so beschrieben, als ob es jetzt in diesem Moment, wo wir es gerade lesen, jetzt gerade stattfindet, jetzt gerade ist. Jetzt gerade wird erlebt, dass Feuer vor ihm hergeht, dass Berge zerschmelzen wie Wachs, dass die Himmel verkündigen, dass die Götter da entmachtet werden, dass Gerichte stattfinden. Wir sind, um es mit unserer medialen Wirklichkeit zu sagen, wir sind quasi in ein Kino hineingenommen, das uns in 3 oder 4D oder wie auch immer versucht, alle Sinne anzuregen, dass etwas, was ja noch gar nicht in der einen Wahrnehmung erkennbar ist, für uns so beschrieben wird, dass wir mitten mit drin sind. Wir sind mitten mit drin in dem Ereignis. Es wird als etwas Zukünftiges jetzt schon in der Gegenwart als gesetzt für uns beschrieben. So, das haben wir etwas aber gar nicht gesagt. Wir fragen uns natürlich, an wen ist denn dieser Psalm adressiert? Denn der Adressat ist ja ganz, ganz wesentlich, um ein bisschen auch einen Griff ranzukriegen. Und das entdecken wir als dritte Beobachtung, abgesehen von den Versatzstücken, abgesehen von dieser Aktualisierung, entdecken wir, dass dieser Psalm ja nicht nur einfach ein riesengroßer Gott ist König-Hymnus ist, sondern dass die letzten drei Verse ganz aktiv einen Ansporn darstellen, aufgrund dessen, dass dieser Psalm gesprochen wird, jetzt auch ein entsprechendes Leben zu führen. Es gibt ein Ansporn am Ende. Es heißt doch, dir jetzt den Herrn liebt, hasst das Arge. Der Herr bewahrt die Seelen. Der Gerechte muss das Licht wieder aufgehen. Ihr freut euch, ihr Gerechten. Ihr dankt ihm, ihr preist ihn. Es kommt zu einer Reaktion auf das, was wir gehört haben. So, wenn wir das alles auf uns wirken lassen, dann entdecken wir, ja, wir lieben Jahwe Königspsalm. Ja, wir kennen dieses Motiv von Jesus, unserem Herrn. Und wenn wir jetzt versuchen, das zu verorten, in einer historischen Achse für unseren kleinen Kopf zu verorten, dann hilft uns freundlicherweise, nicht der Psalm 97, aber freundlicherweise hilft uns der Hebräerbrief. Denn der Hebräerbrief zitiert in Hebräer 1, Vers 6 einen Vers aus diesem Text und bindet ihn an die Wiederkunft von Jesus Christus. Ach, wie freundlich. Jetzt haben wir eine Zeitachse. Denn wir lesen Hebräer 1, Vers 6 als Zitat, Psalm 97, Vers 7. Und wenn er dann den Sohn wieder einführen wird in die Welt, dann spricht er, es sollen ihm alle Engel Gottes anbeten. Das heißt, mit der Zeitachse aus Hebräer 1, 6 verorten wir natürlich diesen Text, das Offenbarwerden der Königsherrschaft des Sohnes Gottes als ein zukünftiges Geschehen und Ereignis, auf das wir als Gemeinde miteinander zugehen. Und so erleben wir, dass für uns die Glaubenden in diesem 97. Psalm etwas Faszinierendes geschieht. Da wird also auf der einen Seite die Vergangenheit massiv genutzt als Quelle der Worte. Es wird auf der anderen Seite uns die Zukunft schon als gegenwärtig dargestellt. Und wir, die wir von Vergangenheit und Zukunft hier quasi inspiriert werden, werden zu einem ganz aktiven Weg in der Gegenwart aufgefordert. Und so kommen diese drei Weltebenen, die drei Zeitebenen wunderbar zusammen. Die Quelle der Worte der Vergangenheit, die Darstellung des Zukünftigen als schon jetzt aktuell da, fordert uns auf und jetzt lebt angesichts dessen auch einen entsprechenden Weg. Wer braucht denn diesen Psalm? Wer braucht das denn? Jetzt sind Sie heute Morgen hier und sagen, also ist ja alles nett und gut, ist ja schön, wenn wir sagen, Jesus Christus herrscht allkönig, aber ich habe jetzt gerade Sommerferien. Ja, das heißt, ich bin doch jetzt gerade auf einer absoluten Konzentration auf mich. Ich bin das Individuum an sich. Die Sonne ist für mich heute aufgegangen. Die Erde ist für mich heute da. Jetzt komm du nicht mit einer Welt, die meinen kleinen Individualismus so sprengt. Doch, genau das. Denn auch heute gilt, dein Reich komme, das ist nicht gegen Ihre Sommerferien, aber das ist ein Therapeutikum. Das hilft vor dieser Reduzierungskraft, die immer und immer wieder unser Leben einengt, dass wir um uns und unsere Welten und Wirklichkeiten uns in gleichmäßigen Kreisen drehen, uns von vorne, hinten, oben, unten bespiegeln. Und jetzt kommt dieser Psalm und sagt, der Herr ist König und tritt in meine kleine Gegenwart mit den Worten aus der Vergangenheit, um sie mir neu zu präsentieren, mit der Zukunft, die sein wird, jetzt hinein. Sagt, das gilt jetzt und ist jetzt wichtig und wesentlich. Das ist der Satz. Warum braucht man das? Einer der Ausleger sagt das so in seiner Sprache. Das ist schon ein bisschen älter, aber das ist gut. Es gibt ein kampfscheues Liebäugeln mit dem Heidentum der Jesusleute. Es gibt ein kampfscheues Liebäugeln mit dem Heidentum der Jesusleute. Nein, 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 wir fallen nicht reihenweise ab vom Glauben, natürlich nicht. Aber wir trudeln so vor uns hin. Wir trudeln so vor uns hin. Und wir haben das in diesen Tagen auch innerhalb der Sommerfreizeit immer wieder thematisiert. Denn natürlich kennen wir die massive Gefährdung, die große Not der Gemeinde Jesu, die angefochten ist in der Verfolgung, im Druck. Und es ist gut, wenn wir miteinander fürbittend vor unserem Gott dafür einstehen.
Aber ich behaupte einmal, die größere Gefährdung, die läuft gerade hier ab. Dass wir vor uns hintrudelnd mal so eben wegschippern und weggeführt werden in das Leben der Banalität, von den Konturen dessen, was Heilsgeschichte, lebendige Gott uns sagen will, immer weiter entfernt. Nein, nochmal. Wir werden nicht in dem Sinn gottlos, wir werden nicht in dem Sinn ungläubig, wir werden nur einfach dramatisch reduziert. Zurückgeführt auf uns und unsere kleine, neckische, niedliche Welt. Die hat ihre Berechtigung, aber die ist eingebunden in den großen Horizont unseres Gebetes. Dein Reich komme. Der Rahmen meiner Individualität ist viel zu klein, wenn allein darin mein Leben sich abspielen sollte. Ich bin hineingestellt, als einer zum Glauben gekommen ist, in den großen Horizont der Realisierung seiner Heilsgeschichte. Wunderbar. Nehmen Sie einmal dieses Anti-Reduzierungsprogramm des lebendigen Gottes in Ihr Leben auf. Es hat horizonterweiternde Wirkung. Es stellt Sie in eine andere Perspektive hinein. Es gibt Ihnen eine andere Wahrnehmung Ihrer selbst und selbst Ihrer Sommerferientage. Mein Gott, auch über diesem Tag steht dieses Wort, dein Reich komme. Dein Reich komme, dazu sagt uns jetzt eben dieser Psalm, das ist uns in der Vergangenheit schon ausdrücklich gesagt worden. Er nimmt nun diese Versatzstücke, er nimmt nun tatsächlich, wie es hier heißt, diese Nachklänge aus der älteren Literatur. Und natürlich sind wir fasziniert, wie der uns unbekannte Autor hier aus der Fülle der Texte schafft und schöpft und miteinander uns Wahrheiten vor Augen stellt. Die sind ja unglaublich. Da wird der lebendige Gott beschrieben in einer großen Eindeutigkeit. Er wird beschrieben, ja natürlich als der König, ganz klar. Nicht als irgendeiner der europäischen Restmonarchen, sondern als wirklicher König, als Universalkönig. Nicht nur als Lokal- und Regionalkönig irgendwo in Israel und Juda, sondern als der die ganze Welt und die Welten bestimmende König. Er wird als der Herr der ganzen Erde beschrieben. Er bekommt den Titel Jahwe Elyon, der höchste Jahwe, der höchste Gott. Diesen Titel bekommt er deutlich. Er wird beschrieben mit seiner Theophanie, mit seinem Erscheinen. Er wird beschrieben mit seiner Macht über alle Götter und Götzen. Und natürlich fragen wir uns, woher wissen wir das denn? Woher wissen die das denn? Woher wissen wir das heute? Das kann man doch gar nicht sehen. Schauen Sie doch einmal die Welt um sich herum an. Das, was Sie sichtbar wahrnehmen, ist doch dem, was hier im Psalm 97 gesagt wird, konträr. Sie nehmen doch diese Herrschaft, dieses Königssein, dieses der Höchste Sein, diese Theophanie, diese Erscheinung Gottes in der Weise jetzt gerade gar nicht wahr, überhaupt nicht. Und ohne das zu dramatisieren, das ist einfach so für uns nicht erkennbar. Und da entdecken wir dieses Phänomen, dass der Glaube in dem Sinn nicht erfahrungsorientiert ist, sondern der Glaube ist verheißungsorientiert. Er ist an Worten orientiert. Er lebt von dem Geschenk der Offenbarung. Und das Geschenk der Offenbarung beinhaltet, dass der lebendige Gott uns Dinge sagen kann, die wir in der für uns sichtbaren Welt nicht wahrnehmen, sogar die für uns sichtbare Welt dem permanent widerspricht. Permanent widerspricht. Das heißt, das Sichtbare und das Unsichtbare stehen für den Glauben einer beständigen täglichen Konfrontation. Da wir aber ganz stark vom Sichtbaren geprägt sind, brauchen wir als Glaubende immer wieder die geistlichen Augen für das noch nicht Sichtbare, um das Wesentliche, das Bleibende, das Eigentliche zu erkennen. Und das kriegen Sie nur in der Offenbarung. Und diese Offenbarung ist in dem Sinn immer eine Vergangenheit. Sie ist immer ein Versatzstück. Sie ist immer in dem Sinn alt. Und je nachdem, wie Sie jetzt ticken, sagen Sie, brauchen wir was Neues. Sondern der Gedankengang ist was anderes. Das, was er damals gesagt hat, was er damals geäußert hat, was er offenbart hat, das ist das Besondere dieses Psalms. Das muss ich nicht korrigieren. Das darf ich nicht korrigieren. Das werde ich nicht korrigieren. Es besteht weder Anlass noch Notwendigkeit noch Erlaubnis eines Anpassungs- oder Korrekturbedarfs dessen, was gesagt ist. Sondern umgekehrt, der Psalm lehrt uns, greift doch in den Schatz der Offenbarung hinein und nimm diese Offenbarung, die dir geschenkt ist, und präsentiere sie dir und den Glaubenden wieder neu als geltend und gültig. Das führt zur Spannung. Natürlich führt das zur Spannung. Aber das sind wir nicht die Ersten, die es erlebt haben. Dass das, was uns in der Offenbarung gesagt wird, in einer Spannung steht zu dem, was wir ansonsten in dieser Welt wahrnehmen und sehen. Der zweite Petrusbrief nimmt uns ja da mit hinein und lehrt uns das, wie das mit diesem Geschenk der Prophetie ist. Und in diesen Texten aus 2. Petrus 1 kommt es ja dann zu diesen für uns so eindrücklichen Worten. Wir sind ja nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Wir haben das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, dass das scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Denn das sollt ihr wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Und auf diesen Schatz gründen wir uns und aus diesem Schatz schöpfen wir. Und von diesem Schatz nehmen wir die eigentliche, wesentliche, geltende Realität an. Und diese Realität sagt: Jahwe ist König, war König, ist König und wird in ganz besonderer Weise König sein. Diese Realität, die wir jetzt noch nicht sehen, sagt, der lebendige Gott wird seinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde schicken. Der für uns und alle jetzt noch nicht Sichtbare wird sichtbar wiederkommen. Er wird die Seinen, seine Gemeinde zu sich nehmen. Er wird eintreten zugunsten seines Volkes Israel. Er wird mit Gerichtshandeln die Völker erreichen. Er wird sein Reich aufrichten auf dieser Erde. Er wird seine neue Welten schaffen, so wie er es gesagt hat. Das steht fest. Da haben wir es unendlich gut, dass wir das wissen. Wir müssen es nur wieder hören. Wir müssen es nur wieder präsentiert bekommen, damit wir die Welt, die wir jetzt sehen, nicht als die uns letztlich bestimmende und geltende wahrnehmen und beurteilen. Der Glaubende lebt von den Versatzstücken. Der Glaube lebt von dem, was hier als Nachklänge der älteren Literatur bezeichnet wird. Der Glaube lebt von dem Fundament der Worte. Wie heißt es im Epheserbrief? Wir sind gegründet auf der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Darauf ruht Gemeinde Jesu und muss es neu wieder sehen und hören. Unser Herr wird kommen. Jesus wird kommen. Und es gilt tatsächlich, auch an diesem normalen Sommerferiensonntag, auch dieser Sonntag, bringt uns als Jesusleute einen Tag näher diesem von uns ersehnten Moment, dass Jesus Christus sichtbar zurückkommt in diese Wirklichkeit. Und dann der 97. Psalm aus der für uns jetzt noch nicht mit unseren Augen zu sehenden Wirklichkeit zu einer auch für uns und alle zu sehenden Wirklichkeit wird. Dann kommt es zu dieser Eruption, die bis ins Meteorologische, bis ins Kosmologische hineingeht, von der uns auch Jesus erzählt. Dann kommt es zu diesen Veränderungen der Götter, Götzen und Gottheiten. Dann kommt es zu diesen Gerichtshandeln Gottes. Dann kommt es zu dieser umfassenden Rettung, von der der 97. Psalm uns berichtet. Und dann gilt noch einmal ganz anders. Jesus Christus herrscht als König. Alles ist ihm untertänig. Was ist das gut? Merken Sie, wir leben von der Kraft dieser Worte. Und wenn diese Worte ihre Kraft nicht bei uns entfalten können, dann dümpeln wir weg in die Durchschnittlichkeit des Lebens. Das eine. Das andere, was wir entdecken, ist, dass das ja als zukünftig für uns erkennbar wird. Es ist zukünftig. Wir haben ja diese Verortung durch den Hebräerbrief hilfreich hingekriegt. Es ist ein zukünftiges Ereignis, ja. Aber dieses zukünftige Ereignis wird so beschrieben, dass man quasi mit drin steht. Und wenn Sie jetzt quasi mit drin stehen in diesem Text, dann wissen Sie ja, das ist ein so gewaltiges Szenario, dass uns das gar nicht gelingt, heute Morgen das zu skizzieren. Was da an den Versatzstücken anklingt, das ist für uns unglaublich. Sie müssen quasi jetzt von diesem Psalm 97, um die Versatzstücke noch zu dekodieren, ins Neue Testament hineingehen, die Endzeitreden von Jesus lesen und insbesondere die letzten Kapitel der Bibel. Fangen Sie bei 18, 19, 20, 21. Das ist schon mal unglaublich, was Ihnen da beschrieben wird in der Offenbarung. Dass tatsächlich der lebendige Gott zurückkehrt. Dass er alle Systeme entmächtigen wird. Dass er auftritt und dass die Johannes-Offenbarung dauernd hin und her geht zwischen einem irdischen Bericht und einem himmlischen Bericht und die Kommunikationsbrücken zwischen Erde und Himmel andauernd hin und her gehen, was Johannes da sieht. Das uns mit hineinnimmt in Sacharja Kapitel 14, wenn der lebendige Gott zugunsten seines Volkes Israel auftreten wird. Dass wir wissen, wie das sein wird, wenn der Tag kommt und die Posaune erklingt. Wunderbar. Eine Komplettentmachtung des Teufels und des Bösen. Eine Komplettentmachtung des Teufels und des Bösen. Stellen Sie sich das nur einen Augenblick vor, wenn der Vater der Lüge genannt wird, mit seinem ganzen lügenhaften Spiel in seinen millionenfachen Varianten, dann endgültig die Bühne verlassen muss und statt Lüge Wahrheit in das ganze Leben hineinkommt. Seine ganze Macht von Sünde, Tod wird ein Ende haben. Umwälzung in jeder Hinsicht. Eine umfassende Anbetung des einen Gottes. Was ist denn das Stichwort? Haben Sie es entdeckt, was das Stichwort vom 97. Psalm ist? Was kommt am meisten vor? Für uns vielleicht ganz überraschend. Es kommt ein Wort am meisten vor. Freude. Freude. Das heißt auf dem Anfang, der Herr ist König, des freue sich. Erst einmal die ganze Erde. Ja. Das freue sich die ganze Erde. Und die Freude geht ja noch weiter. Nämlich, es heißt ja dann gleich weiter in Vers 8, Zion hört es und ist auch froh. Nächster Punkt. Und dann heißt es noch weiter in Vers 11, die Gerechten erleben, dass das Licht für sie aufgeht und dass sie Freude haben bei diesen frommen Herzen. Und zum Abschluss noch einmal, ihr Gerechten, freut euch des Herrn und dankt ihm und preist seinen heiligen Namen. Freude, Freude. Bitte, das ist wichtig. Freude ist das Stichwort der Zukunft. Nicht dramatische Apokalypse, Untergang in einem Sündeninferno oder sonst irgendwas Dramatisches, sondern das ist das Stichwort. Freude ist das Stichwort der Zukunft. Denn wenn wir mit Jesus reden, wenn Jesus die Zukunft ist, mit Jesus hängt immer ein Stichwort zusammen. Freude. Wo Jesus auftaucht, Freude. Sie wollen ein Evangelium dazu lesen? Lesen Sie das Lukas-Evangelium. Das ist das große Evangelium der Freude. Lukas liebt dieses Wort. Sie kennen das, die Mega-Freude. Siehe, ich verkündige euch Mega-Freude, große Freude. Euch ist heute Heiland geboren. Bei Lukas wird sich ununterbrochen gefreut. Immer ist Freude. Freude, 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 Freude. Das erste Kommen löst schon Freude aus. Und dann kommen Menschen zum Glauben. Und was passiert, wenn Menschen zum Glauben kommen, zu Jesus kommen? Es ist Freude. Wo? Oben im Himmel. Alle Engel fangen sich an zu freuen. Nächste Freudenwelle. Das heißt, überall wird sich gefreut. Wo Jesus auftaucht, bricht Freude sich Bahn. So, jetzt kommt er wieder. Ergebnis von seiner Wiederkunft. Riesenfreude, Riesenfreude. Endlich ist das satanische Spektakel vorbei. Endlich ist diese ganze Sklaverei vorbei. Endlich ist die Macht der Sünde vorbei. Endlich ist das ganze Leid, die ganzen Tränen, das ganze Sterben, der ganze Tod, alles vorbei. Was glauben Sie, was das für eine Freude sein wird? Das letzte Wort hat die Freude über diesen Jesus. Nicht die Trauer, nicht das Leid, nicht der Tod, nicht die Tränen. Das letzte Wort hat die Freude, die Gott setzt. Ihr werdet euch freuen, sagt der erste Petrusbrief. Mit einer unaussprechlichen Freude, wer das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Ihr habt jetzt, heißt in Johannes 16 bei Jesus, ihr habt jetzt Traurigkeit, jetzt. Wie eine Frau innerhalb des Geburtsvorgangs das erlebt und wahrnimmt. Aber dann, wenn das vorbei ist und das Kind ist da, dann vergisst sie das, was gewesen ist. Und jetzt ist Zeit zum Freuen. Mit der Wiederkunft Jesu Christi ist ein Thema gesetzt, nämlich das Thema Freude. Logischerweise, verstehen Sie jetzt den Psalm? Logischerweise sagt der Psalm, wenn ich dir, dem Glaubenden, das zukünftig als jetzt schon real ansehe,
sehen lasse, wenn ich dich quasi in diese Welt der Zukunft mit hineinnehme. Hallo, was löst das dann bei dir aus? Oh, ich sag's vorsichtiger. Was dürfte es bei dir auslösen? Oder was wäre nicht schlimm, wenn es was auslösen würde, jetzt sind wir auf unserem europäischen Level, ja? Es würde tatsächlich auslösen, dass wir heute schon anfangen würden, uns zu freuen. Man kann tatsächlich jetzt schon als Christ anfangen, sich zu freuen. Ist nicht verboten. Ist nicht verboten. Und zwar, weil das Zukünftige als jetzt schon mein Leben bestimmend gilt. Mein Gott wird das hinkriegen. Und diesen geistigen Film, den er vor mir präsentiert, das ist die Wirklichkeit, die er schaffen wird. Also darf ich in der von ihm gesetzten Zukunft, die er heute in meine Gegenwart hineinspiegelt, mich heute daran freuen? Lassen Sie sich das von niemandem nehmen, insbesondere nicht von der eigenen Innung. Wenn Sie mit zu viel Freude unterwegs innerhalb der christlichen Szene, machen Sie sich immer verdächtig. Sie müssen ein bisschen gedrückter aussehen, belasteter und ernster, dramatischer. Denn zu viel Freude bringt ja zum Ausdruck, Sie sind schon glücklich. Nein, jetzt noch nicht. Doch! Natürlich bin ich jetzt schon glücklich. Weil der lebendige Gott tatsächlich seine Welt umfassend erlösen wird und aus einer puren Freundlichkeit heraus mir das heute schon im Glauben schenkt und mich das heute schon sehen lässt. Ich wäre ja schön blöd, wenn ich mich nicht heute schon freuen würde an dem, was gesetzt und gegeben ist. Machen Sie doch in Ihrer kleinen Welt auch. Machen Sie doch in Ihrer kleinen Welt auch. Wenn Sie nächste Woche, übernächste Woche in Urlaub fahren, dürfen Sie doch heute auch schon freuen, oder? Ist doch nicht schlimm. Schaut doch nicht. Dass Sie jetzt schon sagen, da freue ich mich drauf, das ist gut, das bestimmt mich, das erfüllt mich. Und diese Freude, die da ankommt, die ist hier in diesem Text ja für die Gegenwart zugesagt. Das heißt doch hier, ihr Gerechten, freut euch. Nach dem Motto, macht nichts. Oder man kann sogar sagen, Aufforderung, schaut nicht, jetzt komm, freu dich. Der lebendige Gott schafft diese Zukunft. Der lebendige Gott schafft diese Zukunft. Das merken Sie, das ist ja gar nicht konträr zu Ihrem individualistischen Sommerferiengefühl. Sondern Sie kriegen nur einen viel, viel weiteren Horizont, als dass Sie nur mal eine weitere Runde um sich selbst bespiegelt rumdrehen. Sondern Sie nehmen das wahr, dass der lebendige Gott Sie in diese weite Realität seiner heilsgeschichtlichen Pläne und Gedanken hineinsetzt und Sie mit großer inneren Freude und Zuversicht und Sehnsucht beten dürfen. Dein Reich komme. Bring das in die Gegenwart, was du mir zukünftig schon vor Augen gestellt hast. Gut, jetzt sagt uns dieser Psalm, wenn also tatsächlich ich aus dem Fundus der Offenbarung mein inneres geistliches Stillen bekommen habe und die Zukunft als geltend hineingesetzt bekomme, dann kommt es zu einem Lebensstil der Jesuserwartung. Zu einem Lebensstil der Jesuserwartung. Das kann man tatsächlich jetzt auch für das kleine Alltägliche durchdeklinieren, selbstverständlich. Aber bleiben wir mal in dieser großen Linie. Dass Gemeinde Jesu einen Stil der Jesuserwartung praktiziert. Wenn ihr das alles seht, was ich euch vor Augen gestellt habe, heißt im Lukas-Evangelium Kapitel 21, dann seht auf, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Kopf hoch, Jesus kommt. Der Herr ist nahe, heißt im Philipperbrief. Und eigenartigerweise heißt doch dann im Philipperbrief angesichts von diesem Sätzchen was? Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch, der Herr ist nah. Eure Lindigkeit lasst kund werden allen Menschen. Verströmt euer bisschen letzte Lebensenergie in das Zeitliche hinein.
sorgt euch um nichts, sondern allen Dingen kommt vor den lebendigen Gott mit Bitten und Flehen und mit Danksagung. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahrt euch auf diesem Weg. Wie sieht er aus? Wie sieht dieser Weg aus? Wie sieht der Weg aus, den jetzt hier dieser Psalm uns beschreibt? Von Menschen, die aus dem Fundus der Vergangenheit mit den Versatzstücken der Offenbarung und der in die Gegenwart hineingesetzten Zukunft sich freuen. Welche Gruppe ist das eigentlich? Ach, in der hebräischen Sprache, das ist schön. Da wird diese Gruppe, die das jetzt betrifft, die das jetzt schon betrifft, also die Glaubenden, da werden diese Glaubenden mit vier Ausdrücken benannt. Das kriegen wir im Deutschen nicht so hin. Also kriegen Sie das ganz kurz hebräisch. Ja? Also im Hebräischen heißt das dann, das betrifft die Arvim, die Chassidim, die Zedakim, die Yashirim. Ja? Diese sind doch viel besser, als wenn ich sage, es sind die Liebenden und die Frommen, die Gerechten und die Aufrechten. Ja? Aber das sind die vier Ausdrücke. Die vier Gruppen kommen hier. Es heißt doch, der den Herrn liebt, das sind die Arvim. Er bewahrt die Seelen seiner Heiligen, das sind die Chassidim. Es heißt hier, die Gerechten, das sind die Zadikim, und dann werden die auch noch aufrecht sein, das sind die Yashirim, das sind die Geraden. So, also hier gibt es die Arabim, die Chassidim, die Zadikim, die Yashirim, diese Gruppen. Sind sie das? Sind sie das? Also wenn Sie mit zu diesen von Gott Geliebten, durch ihn gerecht gesprochenen, mit ihm zusammenleben, auf seinem Grad gehenden sind, dann, sagt uns der Autor des Briefes, des Psalms, dann wirst du selbstverständlich zuallererst eine innere Distanz aufbauen zu allem Bösen. Du möchtest logischerweise mit dem Ganzen nichts mehr zu tun haben, in welcher Gestalt es auch immer aus dir kommt oder an dich herankommt. Ihr den Herrn liebt, die ihr Achavim Geliebte seid, ihr hasst das Arge, das Böse. Eine Distanz vom Bösen, in welcher Gestalt auch immer. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Von außen auf mich herankommend oder aus mir selbst heraus entstehend. Der Psalm ruft angesichts der Zukunft und der Königsherrschaft meines Gottes zur Heiligung auf. Mein Gott, ich gehöre ganz auf deine Seite. Und wenn du kommst, dann will ich mich meines Lebens, meiner Lebensumstände nicht vor dir schämen müssen. Ich möchte das Böse hassen. Das heißt Distanz. Das andere, was hier kommt, der Glaubende, er wird erleben, dass der Herr ihn bewahrt. Auf diesem irren Weg. Er ist der Schomer, er ist der Hüter, der Bewahrer. Er hat diese Hirtenfunktion für seine Leute, die ja jetzt diesen Parcours des noch nicht Sichtbaren gehen in einer Welt, die es alles noch nicht wahrnimmt, die noch nicht diesen Glauben hat. Er wird erleben, dass er bewahrt wird. Er wird noch etwas erleben. Er wird erleben, dass Gott ihm Rettungswege öffnet, Rettungsgassen öffnet, dass plötzlich Spuren da sind, die sich bisher nicht ergeben haben, dass Wege sich zeigen und eröffnen, die der Glaubende nicht sehen konnte. Das vierte, was er erleben wird, er wird, so heißt es hier, eine Lichtsaat erfahren. Dem Gerechten wird das Licht ausgesät. Es ist wie so eine Lichtspur, die der Gerechte bekommt. Das ist dieser Psalm 119. Dein Wort ist meines Fußes Leucht und ein Licht auf meinem Weg. Ich bekomme eine Lichtsaat, da ist eine Spur gesät, die aufgeht und der Glaubende wird in dieser Lichtsaat seinen Weg gehen. Er ist natürlich auch der ganz bewusst Freude zugesagt kommt. Es wird Freude in deinem Leben haben und du wirst aufgefordert zur Freude und du wirst aufgefordert zum Gotteslob. So sieht jetzt dieser Weg aus. Das heißt, wenn das, was wir heute Morgen gehört haben, bei uns ankommt, wirklich ankommt, dann führt das zu einer Reaktion. Aus dem Fundus der Versatzstücke der Offenbarung Gottes neu geschöpft, in die Zukunft ganz real hineingesetzt, als für mich geltend, führt zu einem Lebensstil der Jesuserwartung. Distanz zum Bösen. Bewahrungserlebnisse durch Jesus, Rettungswege gehen, die er zeigt, die Lichtsaat erkennen seines Wortes und ihr Folgen, die Freudenzusage ernst nehmen, das Gottes Lob durchführen und die Anbetung Gottes ernst nehmen. Ich glaube wirklich, der Psalm schadet nicht Ihren und meinen Sommerferien, oder? Nein. Nein. Er lässt sie aus der kleinen Enge eines Lebens in den weiten Raum der Geschichte unseres Gottes hineinkommen, dass sie vor diesem Gott mit mir stehen können und ihn anbeten können, dass dieser Gott König ist, ihr König jetzt schon ist und dass wir ihn erwarten als König und dass angesichts dessen, dass er kommen wird, wir schon heute ihn ehren und angesichts dessen, dass er kommen wird, auch heute wir schon uns freuen. Kopf hoch. Jesus kommt. Zum Gebet bitte ich Sie aufzustehen. Manches Mal, Herr Jesus Christus, leben wir so dermaßen kleinkariert. Wir leben wirklich in unserem Millimeterpapier. Und das ist furchtbar. Und dann danken wir dir, dass du uns in eine ganz andere Dimension hineinnimmst und unser Leben herauslöst aus diesem kleinen Rahmen und uns in deine Wirklichkeit hineinstellst. Und wir danken dir für diese Luft, die wir bei dir atmen dürfen. Wir danken dir für diese Worte, die deine Majestät, deine Größe, deine Weisheit, deine Liebe, deine Macht uns vor Augen stellen. Danke für diese Versatzstücke. Danke für diese Wortwahrheiten, die für uns so wichtig sind. Wir wollen sie hören. Wir wollen sie bewahren. Wir wollen sie immer und immer wieder in unser Leben hineinwirken lassen, damit wir daran gestärkt eine andere Sicht der Dinge bekommen. Danke, wenn du uns diese Zukunft vor Augen stellst, so real vor Augen stellst, dass selbst in unsere verhärteten, müden, alten, kleinen Seelen die Vorfreude auf die Wiederkunft Jesu hineinbricht. Und wir ganz zart und vielleicht immer stärker und deutlicher uns darauf freuen, Herr Jesus, dass du kommst. Immer mutiger beten, dein Reich komme. Immer deutlicher rufen, Maranatha, Herr, komm, so schnell du kannst. Und immer mehr schon in dieser Freude heute leben. Der Vorfreude der Jesusleute auf den großen König. Und jetzt bitten wir dich, dass auch wir in unseren Rahmenbedingungen ein Leben führen dürfen, das diese Wahrheiten ernst nimmt. Bitte schaff in uns eine große Distanz zum Bösen. Bitte, in jeder Weise. Bitte offenbare deine Rettungswege, deine Bewahrungswege. Bitte zeig deine Lichtsaat des Wortes auch für uns. Bitte lass die Freude und den Lobpreis und die Anbetung zu dir groß werden. Lass uns so leben, du großer, wunderbarer Gott und kommender König. Durch dich kommen wir zum Vater und beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.